das Infomagazin heute Morgen jetzt gerade mit dem Dominik Rolli. Es wird 8 Uhr. Morgen, Dominik.
Guten Morgen. Die Schweiz ist heute mit neuen Zöllen erwacht. Zölle auf Schweizer Ware, die in die USA exportiert wird. Die Schweiz ist aber nicht das einzige Land. Was will US-Präsident Trump mit diesen Zöllen erreichen? Was bedeuten sie für die Schweiz und wie reagieren andere Länder auf die US-Zölle? Das US-Zollpaket ist unser Schwerpunkt heute früh. Mit mir im Studio ist Lukas Siegfried. Er hat als erstes den Blick aufs Wetter.
Es wird heute meist sonnig bei 17 bis 21 Grad.
Man kann ohne zu übertreiben von einem Mega-Zollpaket sprechen, das Donald Trump angekündigt hat. Der US-Präsident will neue Zölle auf die Importe aus zahlreichen Ländern erheben. Für die Schweiz zum Beispiel soll ein genereller Zoll von 31% gelten. Trump ist überzeugt, dieses neue Zollsystem werde die amerikanische Wirtschaft ankurbeln. Aus Washington berichtet USA-Korrespondentin Barbara Colby.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Der Auftritt von Präsident Trump war pompös inszeniert im Rosengarten vor dem Weißen Haus. Donald Trump wählte große Worte und sprach von einem Befreiungstag, der in Erinnerung bleibe als Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde und der Amerika wieder zu Wohlstand führte.
Liberation Day, April 2nd, 2025, will forever be remembered as the day American industry was reborn and we began to make America wealthy again.
Dieses Ziel will Trump zunächst mit generellen Zöllen von 10% auf alle in die USA importierten Waren und 25% auf Autos und Autoteile erreichen. Vor allem aber ab nächstem Mittwoch mit deutlich noch höheren Zöllen, die für einzelne Länder individuell berechnet wurden. Trump stört sich daran, wenn ein Land mehr in die USA exportiert als aus den USA importiert. Er wolle 31% Zölle auf Schweizer Importe erheben, als Ausgleich zu den von der Schweiz erhobenen 61%. Wie Trump auf diese Zahlen kommt, bleibt sein Geheimnis.
If you look at Switzerland, 61% to 31%.
In einer Mitteilung präzisiert das Weiße Haus, dass diese Zölle nur gelten, bis Trump zum Schluss kommt, dass die aus seiner Sicht unfaire Behandlung beseitigt, gelöst oder abgeschwächt werde. Trump lässt die Tür für Verhandlungen offen und versucht, die Zölle als Druckmittel einzusetzen. Ist er etwa doch nicht so überzeugt, dass seine Zollpolitik funktionieren wird? Trumps Versprechen ist groß. Mehr Produktion im eigenen Land, das bedeutet mehr Wettbewerb, niedrigere Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher und eine goldene Ära für die USA, sagt er.
More production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America.
Viele Wirtschaftsexpertinnen und Experten prognostizieren das Gegenteil, nämlich dass die Preise in den USA steigen werden und der Handelskrieg die Gefahr einer Rezession schürt. Die Frage eines anwesenden Journalisten, wie Trump einer Familie die steigenden Lebenshaltungskosten erklären wolle, ging in den Klängen der Blasmusik unter.
Mr. President, what do you say to American families?
Donald Trump spielt mit dem Feuer, denn seine Wirtschaftsversprechen haben ihm zum Wahlsieg verholfen, kann er sie nicht halten, wird es mit der Gunst vieler seiner Anhängerinnen und Anhänger bald vorbei sein.
USA-Korrespondentin Barbara Colby hat berichtet. US-Präsident Donald Trump verhängt also neue Zölle und da bleibt auch die Schweiz nicht verschont. Im Gegenteil, mit 31% Zoll trifft's uns besonders hart. Ich habe Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler gefragt, welche Auswirkungen das für die Schweizer Wirtschaft hat.
Sollten diese Zölle so erhoben werden, wäre das eine große Belastung, denn in kein anderes Land exportiert die Schweiz so viele Waren wie in die USA. Betroffen wären ganz verschiedene Branchen, außer Pharma, also Medikamente. Die Pharmaindustrie, die wichtigste Exportbranche, ist ausgenommen. Aber andere Branchen, Metall, Maschinen, Lebensmittel, Uhren und so weiter, wären betroffen. Und der Dachverband Economy Suisse spricht in einer ersten Reaktion von einer ernsthaften ernsthaften Belastung und von einer handelspolitischen Eskalation. Es gebe keine nachvollziehbaren Gründe für diese Zölle, im Gegenteil. Die Schweiz hat ja die Industriezölle auf ihrer Seite abgeschafft und man muss auch sehen, diese 31% sind weitaus höher als die Zölle auf den EU-Exporten mit 20%.
Eben ist ja schon noch speziell. 31% für die Schweiz im Vergleich zu 20% für Güter aus der EU. Wie kommt diese Zahl, 31%, wie kommt die zustande?
Das ist nicht klar. Trump wirft der Schweiz vor, 61% auf den US-Produkten zu erheben. Wie er darauf kommt, das ist nicht klar. Die Schweiz hat keine Industriezölle. Möglicherweise nimmt er als Referenz einige landwirtschaftliche Produkte. Im Durchschnitt betragen die Zölle bei der Landwirtschaft etwas mehr als 32%. Die USA hätten eigentlich Interesse gehabt an einem Freihandelsabkommen. Diese Verhandlungen, die sind gescheitert. Vielleicht ist das hier eine Art Retourkutsche.
Und wird die Schweiz diese Zölle jetzt einfach schlucken müssen oder wie geht es da weiter?
Sie wird versuchen, diese Zölle abzuwenden, also mit guten Argumenten, wie viele Ökonominnen und auch der Dachverband Economy Suisse schreibt, denn die Schweizer Firmen investieren viel in den USA. In einer internationalen Rangliste sind sie auf Platz 6. Bei der Forschung und Entwicklung ist die Schweiz Spitzenreiterin. Firmen beschäftigen in den USA auch Personal, bezahlen Steuern. Also alles Aspekte, die dafür sprechen würden, den Handel mit der Schweiz reibungslos zu belassen.
Das sagt Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Und wir haben es gehört, es gibt schon Reaktionen auf die Entscheide von US-Präsident Trump, auch aus der Schweiz. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter schreibt, der Bundesrat nehme die Zollentscheide der USA zur Kenntnis und werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Die US-Zölle treffen ja auch die Europäische Union in der Höhe von 20%. Die EU könne darauf teilweise reagieren, sagt EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Trump hat die EU die Instrumente ihrer Handelspolitik aufdatiert, angepasst, verschärft. In meinen Augen kann sie all diese Instrumente nun nutzen, auch ganz harte Maßnahmen ergreifen. Die EU könnte zum Beispiel US-Firmen an öffentlichen Ausschreibungen ausschließen in der EU oder auch Zölle auf Dienstleistungen erheben. Das trifft dann die Tech-Firmen wie Google oder Meta. Aber in jedem Fall werden ja jetzt auf beiden Seiten sehr hohe Handelsbarrieren errichtet. Und das ist in jedem Fall schlecht, wirtschaftlich schlecht für beide Seiten. Und es gibt also jetzt ständig eine Abwägung zu machen, wie stark Gegenmaßnahmen die eigene europäische Exportindustrie trifft. Und das ist natürlich alles andere als eine leichte Aufgabe für die EU-Kommission.
Ja, und noch härter als die EU und die Schweiz trifft es China mit US-Zöllen in Höhe von 34%. Das chinesische Handelsministerium verurteilt die Zölle und hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Wie diese aussehen werden, sei noch nicht bekannt, sagt China-Korrespondent Samuel Emch.
Diese zusätzlichen Zölle sind für China besonders schmerzlich, und zwar, weil die USA ja unter Trump bereits 20% Zölle auf chinesische Güter geschlagen haben. Dies im Zusammenhang mit der Fentanyl-Krise in den USA. Heißt, jetzt sind wir bei insgesamt schon 54% Zöllen auf chinesische Güter, und das vom wichtigsten Handelspartner, vom größten Abnehmerland von chinesischen Gütern.
Sagt China-Korrespondent Samuel Emch. Ein anderes Thema jetzt. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen, Lukas Siegfried.
Die Militärregierung in Myanmar sagt, dass über 3000 Menschen ums Leben gekommen seien. Rettungsteams hätten weitere Leichen gefunden. Und noch immer würden Menschen vermisst. Das Beben am vergangenen Freitag hatte eine Stärke von 7,7. Das Zentrum lag in der Nähe von Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars. Seit mehreren Jahren herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Die Kämpfe machen die Rettungsarbeiten noch schwieriger. Es gibt Berichte, dass nur wenige Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete gelangen. Und nun hat die Militärregierung eine dreiwöchige Waffenruhe ausgerufen, um die Hilfsmaßnahmen zu erleichtern.
Neun nach acht inzwischen. Unzählige gefälschte Unterschriften auf den Sammelbögen von Volksinitiativen. Dieser Unterschriftenpschiss hat letzten Herbst Schlagzeilen gemacht. Inzwischen hat die Bundeskanzlei gleich 3 Strafanzeigen eingereicht. Und jetzt zeigt eine Analyse von SRF, wie mächtig solche Firmen sind, die für Geld Unterschriften sammeln. Sascha Buchbinder.
Wer in der Schweiz eine Initiative vors Volk bringen will, braucht Geld. Noemi Rothen vom Komitee der Initiative Service Citoyen sagt es so.
Das ist ein bisschen das Dirty Secret der direkten Demokratie. Also eine Initiative kostet Geld. Für die Kampagne sagt man, dass man kaum eine Chance hat, wenn man nicht ein Budget für 2 Millionen Franken investieren kann.
Wer selber nicht genug Unterschriften sammeln kann, verlässt sich auf kommerzielle Sammler und die verlangen heute 7 bis 10 Franken pro Unterschrift. Eine Initiative braucht 100.000 gültige Unterschriften. Das Zusatzproblem: Sammler sollen systematisch gefälscht haben, um Kasse zu machen. Und trotzdem sind die Firmen leistungsfähig, ja, sie prägen die politische Landschaft. Eine Analyse von SRF Data zeigt erstmals die politische Macht der Sammelfirmen. Wir haben die offiziellen Zahlen aller Volksinitiativen der letzten 25 Jahre analysiert. Dabei fällt auf, bis 2016 ist die Romandie tendenziell unterrepräsentiert. Doch dann ändert sich das schlagartig. Seither kommen überraschend viele Unterschriften aus der Romandie, weil in der Romandie gleich mehrere Firmen gegründet wurden, die gegen Bezahlung Unterschriften sammeln. Ihre Arbeit hinterlässt Spuren. Beispiel die Initiative für Organspende. Fast 80% ihrer Unterschriften stammen aus der Romandie. Julien Catin vom Initiativkomitee sagt,
als wir professionelle Sammler angestellt haben, hatte ich das Gefühl, meine Seele dem Teufel zu verkaufen.
Unterschriften sammeln ist eine Knochenarbeit. Geld sammeln ist einfacher.
Was ich gemerkt habe, es ist eigentlich einfacher gewesen, Leute zu überzeugen, die großzügig gespendet haben, als sie zu überzeugen, auf die Straße zu gehen, direkt.
Sagt Noemi Rothen, die eigentlich mit ihrer Initiative den Gemeinsinn stärken will.
Der Beitrag von Sascha Buchbinder. Ja, und welche Volksinitiativen da besonders auffallen wegen der Zahl der Unterschriften aus der Romandie, das lesen Sie heute früh bei uns in der SRF News App. Wir haben noch Sport, 2 Resultate aus der Schweizer Fußballmeisterschaft.
Der FC Zürich und Lausanne haben unentschieden gespielt, 2:2, und Sitten hat gegen Winterthur verloren mit 1:2. Die Börsendaten von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 0,6% gewonnen, der Nikkei Index in Tokio fällt um 3,3%, der Euro wird zu 95,43 Rappen gehandelt und der Dollar zu 87,16 Rappen.
Das sind die Informationen von heute Morgen, verantwortlich Nico Bär. Die Zeit 8:12.
Es gibt einen schönen Donnerstag, sagt Sabine Balmer von SRF Meteo.
Es gibt viel Sonnenschein und nur ganz wenig Wolken. Auch die Wolken in den Alpen lösen sich noch auf. Dazu gibt es einen milden Nachmittag bei 17 bis 21 Grad und die Brise bläst heute nur noch schwach.
SRF 1 Espresso.
Wenn Sie Angehörige im Pflegeheim haben, dann ist Ihnen wichtig, wie man mit Ihrem Partner, Ihren älteren Geschwistern oder Ihrer Tante dort umgeht. Was ist, wenn Ihre Liebsten im Pflegeheim fixiert, eingeschlossen werden, mit Medikamenten ruhig gestellt? Wo macht das Sinn? Was geht zu weit? Wie sieht es rechtlich aus? Ganz ein wichtiges Thema, das uns alle betreffen kann. Und darum ist das auch unser Schwerpunkt heute hier im Konsumentenmagazin. Gabriela Baumgartner, Espresso-Rechtsexpertin, ist für das bei mir im Studio. Guten Morgen, Gabriela.
Guten Morgen, Oli.
Ja, was schauen wir da zum Beispiel an?
Also heute geht es darum, was für Vorschriften dass die Heime beachten müssen, wenn sie Patientinnen und Patienten schützen wollen, zum Beispiel vor Stürzen.
Und nach dieser Sendung bieten wir Ihnen einen Online-Chat an zum Thema. Sie können 2 Expertinnen und einem Experten Ihre persönlichen Fragen stellen auf srf.ch/espresso. Ich bin Oliver Futter. Guten Morgen. Bei uns im Espresso-Team hat sich ein Mann aus dem Kanton Thurgau gemeldet. Seine Frau ist 73, dement und hat wegen einem Oberschenkelhalsbruch in ein Pflegeheim müssen. Dort passiert es, beim Aufstehen aus dem Rollstuhl geht sie um. Seine Frau habe Glück im Unglück gehabt, erzählt uns ihr Mann.
Zum guten Glück nicht auf die operierte Seite, sondern auf die andere Seite gefallen sie. Mit dem Kopf eine riesengroße, keine grosse Bühne, also so grösser als der Schieber gross. Die Brille ist gebrochen, optimal, grosse Schnatter, grosse Gramme. Und ich bin schon geschnappt, und ich habe es gesehen.
Ja, ein paar Schnattern hat es also gegeben, aber zum Glück haben sie sich bei dem Sturz nicht schwer verletzt, sagt er. Trotzdem, nach dem Zwischenfall ist der Mann verunsichert, weil seine Frau aktuell noch in dem Heim ist, wird er da lieber nicht mit Namen auftreten. Er möchte von uns wissen, ob man seiner Frau im Heim nicht besser hätte müssen schauen, um den Sturz zu verhindern. Ja, was darf ein Heim machen, um Patientinnen und Patienten überwachen und schützen, und was liegt nicht drin?
Espresso Rechtsfrage mit der Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.
Hat das Pflegeheim in dem konkreten Fall wirklich zu wenig geschaut? Ist es allenfalls für den Unfall sogar verantwortlich? Gabriela Baumgartner, der Mann aus dem Thurgau, findet, man hätte doch können so ein Tischli an den Rollstuhl anmachen, dass seine Frau nicht aufstehen kann. Das klingt jetzt für mich nach einer guten Möglichkeit, um die Patientin zu schützen. Hat das Heim also einen Fehler gemacht?
Das ist ganz eine schwierige Frage, die ich von da aus nicht kann mit Ja oder mit Nein beantworten. Natürlich kann man mit so einem Tischli oder mit einem Gurt oder mit Bettgitter, Klingelmatte oder mit Sensoren Patientinnen und Patienten daran hindern, dass sie aufstehen oder weglaufen und sich so in Gefahr bringen. Aber, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, solche Massnahmen, die Bewegungsfreiheit von einer Person einschränken, das sind ganz grosse Eingriffe in die persönliche Freiheit, und darum gelten für solche Massnahmen ganz strenge rechtliche Voraussetzungen und Vorschriften.
Das heisst, wann dürfen wir so etwas machen im Heim?
Also so Massnahmen eben fixieren oder ein Zimmer abschliessen, das ist nur erlaubt, wenn eine Patientin, ein Patient sich zum Beispiel nicht mehr kann selber orientieren und sich oder andere würde gefährden, und zwar würde fest gefährden.
Also jemand einfach nur präventiv in der Bewegungsfreiheit einschränken, vorsichtshalber, damit nichts passiert, das geht nicht.
Also wie gesagt, es kommt auf die Situation drauf an. Eine Heimleitung und eine Pflege, die müssen in jedem Einzelfall abwägen, was ist das Risiko für die Patientin und was würde man gewinnen mit so einer Massnahme. Solche einschränkende Massnahmen, also eben Gürtel oder Bettgitter, die können eben auch gefährlich sein. Das hat mir der Albert Wettstein erzählt. Er war lange Stadtarzt von Zürich und er leitet heute die Fachkommission von der unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Er sagt...
Gefährlich ist, dass sie dann irgendwie doch versuchen rauszukommen und dadurch gefährliche Manöver machen, zum Beispiel wenn sie im Bett mit einem Bettgitter eingesperrt sind, dass sie über das Bettgitter über den Klettern versuchen und dann am Boden fallen, viel höher als wenn sie einfach wieder aufstehen und am Boden fallen. Oder eben bei einem Rollstuhltisch, dass sie versuchen trotzdem aufzustehen und dann den Rollstuhl mit dem Rollstuhl kippen. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, wenn jemand eben sich will befreien, dass das sehr gefährlich ist.
Also solche Schutzmassnahmen, Gabriela, können offensichtlich auch ein Problem sein. Aber eben, man kann ja Menschen in einem Alters- und Pflegeheim nicht rund um die Uhr beaufsichtigen, damit ja nichts passiert.
Nein, das kann man nicht, und das sagt auch der Albert Wettstein. Aber wenn man über so Massnahmen nachdenkt, die Bewegungsfreiheit einschränken, dann müssen die Verantwortlichen abwägen. Was will man verhindern und was nimmt man eben in Kauf? Ich habe über das Thema auch mit dem Hardy Landort geredet. Er ist Professor für Pflegerecht und er sagt, viele Institutionen seien sich zu wenig bewusst, wann das welche Massnahmen überhaupt erlaubt und wann das welche Massnahmen auch sinnvoll sei.
Wichtig darum, dass man allgemeine Grundsätze in einem Betrieb, in einem Heim hat und sagt, okay, was für die Fixierpraxis haben wir? Also in welchem Fall machen wir was?
Etwas, das die Betroffenen schützt, aber das mit so wenig Einschränkungen wie möglich verbunden ist. Und dann wäre es auch wichtig, und das sagen auch beide Experten, dass man das Thema mit den Betroffenen und mit ihren Angehörigen bespricht, wenn jemand in ein Heim reinkommt und eben nicht erst, wenn etwas passiert ist.
Das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf Radio SRF 1 am bald 19 ab 8. Wir reden mit unserer Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner über ein ganz schwieriges Thema, Bewegungsfreiheit einschränken bei Patientinnen und Patienten in Alters- und Pflegeheim. Ein Thema, wo sich die Institutionen intensiv wirklich damit auseinandersetzen sollten. Gabriela, man hört und liest ja immer wieder, dass Patientinnen und Patienten, wenn sie unruhig sind, mit Medikamenten ruhig gestellt werden, wahrscheinlich einfach, weil es zu wenig Personal hat. Dazu, wenn man jemanden wirklich mit dem Medikament ruhig stellen darf und wenn nicht, zudem gibt es sicher auch Vorschriften.
Ja, natürlich. Ich habe es vorher gesagt, wenn ich Bewegungsfreiheit will einschränken, dann sagt das Zivilgesetzbuch, wann dass ich das darf und was ich muss beachten. Jetzt über die Medikamente sagt das Zivilgesetzbuch nichts.
Und was bedeutet das für Praxis?
Das bedeutet für Praxis, dass ein Arzt oder eine Pflege an einer Patientin nur dann darf solche Medikamente geben, wenn die Patientin oder ihre Angehörigen damit einverstanden sind und auch über die Nebenwirkungen aufgeklärt worden sind. Was aber ganz sicher nicht geht, dass man solche Medikamente gibt, weil man einfach keine Zeit für Patientinnen und Patienten hat. Und ob das immer so beachtet wird in der Praxis, da bin ich nicht sicher.
Sehen das die Experten, die du mit ihnen geredet hast, auch so?
Die sehen das auch so. Der Albert Wettstein von der Unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter hat mir gesagt, es sei heute tatsächlich so, dass viel weniger Patientinnen und Patienten fixiert werden. Dafür gibt man eben mehr Beruhigungsmittel. Also man sediert sie, wie man im Fachjargon sagt. Und das sei überhaupt keine gute Entwicklung.
Viel zu viele Leute werden massiv sediert und nicht nur sediert, sondern eben auch behandelt mit Medikamenten, die auch das Belohnungszentrum vom Hirn hemmen, sodass die Leute an nichts mehr Freude empfinden. Sie sind ja nur ein Schatten von sich selber. Und das ist ein grösseres Problem als gelegentlich mal ein Sturz, der ja doch eben häufig eben nicht so gefährlich ist.
Wir nehmen mit der absolute Sicherheit, kann ein Alters- und Pflegeheim nicht garantieren. Und dazu, was ein Heim darf machen, um Patientinnen und Patienten zu schützen, dazu gibt es Vorschriften, die finden Sie auf srf.ch/espresso. Ja, und vielleicht haben Sie jetzt gerade eine Frage zu den Rechten von Menschen im Alters- und Pflegeheim und zu den Rechten der Angehörigen. Speziell eben, wenn es ums Fixieren geht, um Medikamente, also um Massnahmen, die Bewegungsfreiheit einschränken. Sie können Ihre Frage jetzt auf unserer Internetseite stellen, srf.ch/espresso. Dort läuft noch bis am 10 Uhr ein Online-Chat. Drei Expertinnen und Experten beantworten Ihre Fragen zu dem Thema. Die sind der Albert Wettstein, den wir gerade gehört haben, eben ehemaliger Stadtarzt von Zürich und Leiter der Expertenkommission der Unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Dann die Melea Scheuner, Leiterin Sozialberatung der Prosenektute. Und die Alessia Schrepfer, Pflegefachfrau und Dozentin für Pflege von älteren Menschen. Picken wir doch gerade noch eine Frage raus, Gabriela, die wir schon bekommen haben. Die kommt von Angehörigen, die finden, dass ihrer Mutter im Pflegeheim zu viel Beruhigungsmittel geben. Sie sagt darum an den Tag durch immer extrem müde. Und der Doktor und die Leitung vom Pflegeheim schreiben, die haben kein Gehör für die Bedenken. Gabriela, was empfiehlst du den Angehörigen?
Also ich begreife die Bedenken von diesen Angehörigen. Jetzt das erste Mal, wenn die Frau, also die Patientin, wenn sie noch urteilsfähig ist, dann muss sie selber einverstanden sein, dass man ihr solche Medikamente gibt. Wenn sie das aber nicht mehr kann entscheiden, dann müssen laut dem Gesetz ihre Angehörigen, also in diesem konkreten Fall ihre Kinder, die müssen mit Blick aufs Patientenwohl einverstanden sein, dass man ihrer Mutter die Medikamente gibt. Man muss ihnen dann auch noch erklären, was das für Medikamente sind, warum das man die gibt und vor allem eben auch, was für Nebenwirkungen haben. Mhm. Aber wie ich gesagt habe, die Ärzte und auch die Pflege, die dürfen so etwas nicht einfach über den Kopf weg von den Betroffenen entscheiden.
Und wenn das nicht passiert, dann gibt es eine Anlaufstelle, die hilft.
Da gibt es eine Anlaufstelle, das ist eben die unabhängige Entschuldigung, das ist die unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter. Dort kann man sich anwenden, die tun einen beraten und die tun die speziellen Fälle auch vermitteln.
Danke, Gabriela Baumgartner. Und wie gesagt, unser Online-Chat für Ihre persönlichen Fragen zum Thema finden Sie auf srf.ch/espresso. Drei Fachleute geben dort bis am 10 Uhr noch Antwort.
SRF 1. Espresso.
No. Specialisti nelle liti sono già pronti a punzecchiare. Che strazio ci hai sfinito, sei peggio tu di quel dramma, la TV, che fesserie. Ma allora chi mi aiuta, non posso passare la vita a litigare, non se può fa. Col traffico che c'è sempre a quest'ora sarà facile tardare. E lui pieno d'orgoglio e maschilismo sarà stufo di aspettare.
Loretta Guoce und Stralunata Roma bei SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
In der Region Basel A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Wiese weiterhin Stau nach einem Unfall. Die linke Fahrspur ist blockiert. Und weiter Stau oder stockend A2 Richtung Deutschland ab St. Jakob, A3 Richtung Zürich ab St. Johann und im Aargau A1 Richtung Zürich zwischen Aarau West und Bierfeld. Dann Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und auf dem Westring ab Urdorf Süd sowie auf der A1 Richtung Zürich ab Baltenswil und schließlich in der Zentralschweiz A14 Richtung Luzern ab Gisikon-Roth.
US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle für Importe in die USA angekündigt. Grundsätzlich würden ab Samstag Zölle von 10% erhoben. Für viele Länder sollen aber noch höhere Zölle folgen. Auf Schweizer Produkte wollen die USA ab nächstem Mittwoch 31% erheben. Ausgenommen seien unter anderem Pharmaprodukte. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter schreibt in einer ersten Reaktion, der Bundesrat nehme die Zollentscheide der USA zur Kenntnis. Er werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Und der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economiswiss spricht von einer handelspolitischen Eskalation. Es gebe aus ökonomischer Sicht keine nachvollziehbaren Gründe für diese geplanten Zölle. Der israelische Regierungschef ist in Ungarn eingetroffen. Benjamin Netanyahu besucht dort seinen Amtskollegen Viktor Orban, der Netanyahu eingeladen hat, obwohl es einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gibt. Der Internationale Strafgerichtshof hat den Haftbefehl erlassen wegen Netanyahus Vorgehen im Gazakrieg.
Tivo und Lambricker ist das gesehen.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
the stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on
Morgen im Studio Sonja Hasler.
Guten Morgen.
Und Michael Brunner. Schönen guten Tag. Das Leben. Siegen Achterbahn, sagt der Ronan Keating.
Ich kenne es, ja.
Mal zahlst du mehr Zoll, mal weniger.
Ja, genau.
But baby, I got one thing I want you to know.
20 von Ihnen. Hoi.
Hoi.
Das ist ein kurzer Grüß, gell?
Ja.
Kurzes Grußwort. So ist natürlich nicht gemeint. Hoi ist der Name von der Insel im Bodensee. Eine Miniaturinsel.
Ja, das ist wirklich die kleinste Insel im Bodensee und auch ein beliebtes Fotosujet. Sie ist nur gerade 50 Quadratmeter gross, also nur etwa 6 mal 8 oder 9 Meter. Gerade etwa so wie ein grösseres Wohnzimmer. Sie hat einen Mauer drum und gehören tut sie im Freistaat Bayern. Freistaat Bayern, aber die Stadt Lindau gerade nebendran hat sie 2009 gepachtet. Und die Geschichte von dieser Insel Hoi sei speziell, erzählt der Pius Hummler, der Werkleiter der Garten- und Tiefbaubetriebe der Stadt Lindau.
Genau, die steht nicht unter Denkmalschutz. Sie wurde zwischen 1922 und 1934 von einer Privatperson errichtet als Badeinsel, auch mit einer Badehütte. Und 1973 erfolgte dann der Eigentumsübergang an den Freistaat Bayern.
Gut, und wieso erzählen wir auch die Geschichte jetzt? Die Insel aber Hoi steht kurz vor dem Zerfall. Das Mauerwerk ist marot und Teile der Mauern sind auch schon zusammengekehrt. Und weil der Pegel vom Bodensee im Moment so tief ist, kann man die Geschichte jetzt flicken.
Genau, wir können nämlich jetzt trockenen Fusses zu dieser Insel überlaufen und die Woche ist schon der erste Bagger rübergefahren und schon am Arbeiten. Und das kostet zwar einen Haufen Geld, sei aber eine emotionale Geschichte, sagt der Pius Hummler.
Ich bin gebürtiger Lindauer und als Kind schon sind wir mit einem Surfbrett da rausgepaddelt und ist, denke ich, für viele auch eine Kindheitserinnerung.
Jetzt wird die Insel also gerettet, weil es aber im Moment so trocken ist und so wenig Wasser im See hat. Was ist, wenn es regnet?
Das wäre in dem Fall blöd, sagt der Pius Hummler.
Aktuell ist es recht trocken und wir hoffen, dass kein Regen kommt. So sieht auch die Wetterprognose aus und demnach können wir hoffentlich bis Ende nächster Woche die Arbeiten fertigstellen und dann kann die Insel wieder einige Jahre erhalten werden.
Die Rettung von der kleinsten Insel im Bodensee.
Hoi.
Schöne Geschichte. Hoi. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Picking on me. Picking on me. You got me jumping like a crazy clown. Picking on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hey, Cupid, get away from me with those arrows. Wanda Jackson. Stupid Cupid, das ist so ein richtiger Party-Klassiker. Wobei, wäre ja gerade so am 3. April, kann man gute Party machen, ja. Eine Geburtstagsparty.
Zum Beispiel.
Haben wir jetzt gerade.
Ja. Hey, und ich habe schnell geschaut, wer an dem 3. April alles so Geburtstag hat. Das sind Sachen, Promis. Das ist wirklich krass.
Das ist mehr als einer, gell?
Das ist wirklich mehr als einer. Zum Beispiel der Helmut Kohl, oder? Ehemaliger deutscher Bundeskanzler, bekannt für so Sätze wie: Ich weiß zwar nicht, was er denkt, aber ich denke ähnlich wie er. Hat er mal gesagt über französischen Präsident Mitterrand. Der hat Geburtstag. Und dann hat es jenste Schauspieler. Siehst du das?
Mhm.
Marlon Brando,
ja,
Alec Baldwin,
jawohl.
Doris Day, Eddie Murphy, die haben auch heute Geburtstag.
Das ist ein speziell von der Muse der Kunst geküsster Tag gewesen.
Also 9 Monate vorher.
Also ja, quasi, genau.
Eine Art.
Genau. Und dann hast du hast noch einen gefunden, der noch Geburtstag hat.
Michael Mittermeier, deutscher Komiker.
Ihr seid so ein versautes Volk, ihr Schweizer. Hey, ihr habt die versautesten Bräuche weltweit. Das versauteste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Eiertütschete. Schaut mich nicht so an. Was ist die Regel bei Eiertütschete? Hä? 2 Männer schlagen so lange ihre Eier aneinander, bis eins bricht. Ach komm, hör mal auf. Also.
You've left me to dream.
like a crown. Pretend that you're still around. Yeah. To me, when I feel what my heart can't
immer wieder Eindruck macht. Freddie Mercury und The Great Pretender bei SRF 1.
SRF Meteo. Präsentiert von Barista. Der Profimischung von Caffè Gicodoro für den Hausgebrauch. Gicodoro.ch.
Sabine Balmer von SRF Meteo. Was bringt er denn der Donnerstag?
Ja, bringt uns vor allem viel Sonnenschein und das gerade in der ganzen Schweiz. Die wenigen Wolken, die es heute Morgen noch über dem Engadin und dem Tessin hatte, die haben sich jetzt ebenfalls aufgelöst und sonst sind nur dünne Wolkenfelder unterwegs. Dazu haben wir noch einen milden Nachmittag zu gut, so also etwa 17 bis 21 Grad gibt es dann. Jetzt starten wir aber doch noch recht frisch in den Tag, aber mit der Sonne geht es dann ziemlich rasch aufwärts. Und auch die Beise, die ist heute deutlich schwächer als die letzten Tage.
Morgen Freitag?
Ja, es geht eigentlich mit sonnigem und auch mildem Wetter weiter, aber auch morgen ist der Morgen noch kalt, zum Teil noch mal lokal Bodenfrost, am Nachmittag dann auch im Norden verbreitet über 20 Grad. Dazu auch morgen wirklich kaum Wolken noch mal, ausser so ganz im Westen in der Genfersee-Region, da kann es ein paar dickere Wolken noch mal haben.
SRF Meteo, präsentiert von Barista. Der Profimischung von Caffè Gicodoro für den Hausgebrauch. Gicodoro.ch.
Staublaue Felder. Silbrige Luft, Röntgenbild, Himmel, orange Zeltli Duft, Grillen zirpen Mozart, der Weizen schunkelt still, Wolken ziehen auf. Aber das Herz klopft wild, weil's glücklich macht. Einfach da für uns, mit dir. In einer Dalmatiner Vollmondnacht ist der Wein, der mich so glücklich macht. Ist es die frische Luft oder die Mondartigskraft? Sag ich alles nur so, bis der Morgen verwacht. Oder bleibt etwas hängen von dieser Dalmatiner Vollmondnacht? Wir sehen mit tausend neuen Augen auf unser Hollywood-Planet. Spinnen liebestrunke Ideen. Ja, mehr ist nicht mehr mehr. Lieber Uhrzeit stille als Insta-Bilder-Flut. Umbruchstimmig. Sag, was schauen wir nur zu? Du schaust und lachst. Komm, wir bleiben noch ein bisschen da. Schauen dich los. In der Dalmatiner Vollmondnacht ist der Wein, der mich so glücklich macht. ist es die frische Luft oder die Mondartigskraft. Sag ich alles nur so, bis der Morgen verwacht. Oder bleibt etwas hängen von dieser Dalmatiner vom Mondnacht. Der Elfi-Flug aus Moskau fliegt über uns und im Tal wird's rauschen hier. Aber da ist es nicht laut, nur deutlich was, ja was es wirklich braucht. Es ist ein Dalmatiner von Mondnacht, ist der Wein, wo mich so glücklich macht. Ist es die frische Luft oder die Mondartigskraft? Sag ich alles nur so, bis der Morgen verwacht. Oder bleibt etwas hängen von dieser Dalmatiner von Mondnacht? Hey, der schöne Dalmatiner von Mondnacht. Es ist ein Dalmatiner von
und Babuschka.
SRF Verkehrsinfo.
In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Wiese weiterhin Stau nach einem Unfall. Die linke Fahrspur ist blockiert. Und weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A2 Richtung Deutschland ab St. Jakob, auf der A3 Richtung Zürich ab St. Johann, im Aargau A1 Richtung Zürich zwischen Aarau Ost und Bielefeld und in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon, daher auf dem Westring ab Urdorf Süd und auf der A1 Richtung Zürich ab Baldenswil. Alle unterwegs gehört die sichere Fahrt und der Donnerstagmorgen. Das Infomagazin heute Morgen jetzt gerade mit dem Dominik Rolli. Es wird Donnerstagmorgen am 9. Morgen, Dominik.
Guten Morgen. Was bedeuten die neuen US-Zölle für die Schweizer Industrie? Und wie reagieren die EU und China auf die neuen US-Zölle? Donald Trumps beispielloses Zollpaket ist unser Fokus heute Morgen. Bevor wir darüber sprechen, hat Lukas Siegfried noch den Blick aufs Wetter.
Es wird heute meist sonnig und am Nachmittag 17 bis 21 Grad.
Es ist ein gewaltiges Zollpaket, das US-Präsident Trump am Abend angekündigt hat und das uns heute Morgen weiter beschäftigt. Auch die Schweiz trifft es mit Zöllen in Höhe von 31% auf Importe in die USA. Wie reagiert nun die Schweizer Industrie? Das habe ich den Vizedirektor des Branchenverbands Swissmem, Jean-Philippe Kohl, gefragt.
Also Swissmem und die ganze Tech-Industrie ist sehr enttäuscht über diesen Entscheid. Er ist für uns völlig unverständlich und letztlich auch nicht nachvollziehbar. Denn die USA behaupten, dass wir 60% Zölle erheben würden bei der Einfuhr in die USA. Und diese große Zahl soll jetzt kompensiert werden mit einem sogenannten reziproken Zoll. Und dann kommt man eben auf diese 30%, die hier erhoben werden sollen. Nur, wenn wir das genau anschauen, wir haben auf einem sehr schmalen Produktesegment noch Zölle, nämlich bei den Agrargütern. Das sind nicht sehr viele Produkte, die darunter fallen. Aber eigentlich im größten Teil der Bereiche, bei den Industriewaren, bei den Industrieprodukten, hat die Schweiz ihre Industriezölle abgeschafft. Wir haben diese gar nicht. Und so sind diese 60%, die wir da erheben sollen, völlig nicht nachvollziehbar.
Also ein großes Fragezeichen bei Ihnen, bei Swissmem höre ich daraus. Welche konkreten Auswirkungen könnten denn diese Zölle auf die Schweizer Industrie haben?
Also bei einem Zoll von über 30% reden wir nicht mehr von einer graduellen Verteuerung oder einer graduellen Verschlechterung der Wettbewerbssituation. Dann sind die Auswirkungen massiv. Ich mache Ihnen vielleicht am besten ein kleines Zahlenbeispiel. Wir sind ja Lieferanten von Hightech-Produkten. Beispielsweise eine